Wie viel deines Geldes willst du mit einer Transaktion verbrennen können? Und wenn dann deine Antwort 1,5 Milliarden ist, dann hast du wahrscheinlich ein Risikomanagementproblem. Bybit ist eine große Kryptobörse und die haben, ich glaube, 1,5 Milliarden verloren durch einen Hack.
Wie kann das sein? Sind die Hacker da besser geworden?
Also der Bybit-Hack ist für mich super faszinierend. Da gibt's für mich zwei Aspekte.
So, was sind so die wichtigsten Dinge, die man beachten sollte für die Leute, die hier zuhören?
Hallo und herzlich willkommen beim Crypto Education Podcast von Crypto Nerds. Wir erklären dir einfach und verständlich alle Themen rund um das Web 3.0, sodass du einen sicheren und nachhaltigen Einstieg in die Kryptowelt hast. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge mit deinem Host Erik Heinemann.
Werbung. Kurzer Break, bevor es gleich in den Podcast zurückgeht, und eine wichtige Info. Diese Folge des Crypto Nerds Podcast wird dir präsentiert von Cointracking, dem führenden Krypto-Portfolio-Tracker und Steuerrechner. Mit Cointracking hast du alles im Blick. Verfolge dein Portfolio in Echtzeit, importiere Daten automatisch von über 300 Börsen und Wallets und erstelle deinen Steuerbericht für dein Land. Egal ob Coins, Token, NFTs oder DeFi. Cointracking deckt alles für dich ab. Mit über 1,8 Millionen aktiven Nutzern und über 25.000 Steuerberatern, die Software nutzen, ist Cointracking der absolute Marktführer im Bereich Kryptosteuern. Teste Cointracking jetzt kostenlos und spare dir den Kryptosteuerstress. Starte mit bis zu 100 Trades kostenlos oder sichere dir über unseren Link 10% Rabatt auf alle Abos lebenslang. Den Link hierzu findest du wie immer in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Krypto-Nerds. Ich freue mich total, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei seid bei unserer Experts-Serie, wo wir wieder ein spannendes Interview haben. Und das Thema, ja, Security im Krypto- und Blockchain-Space ist ein total wichtiges. Und heute habe ich mir gedacht, tauchen wir mal so ein Stück weit in die Welt ein, die für viele super faszinierend, aber genauso gut einschüchternd ist. Das Thema ist Hacking in der Web 3 und Kryptowelt. Wir haben natürlich schon einige riesige, große Hacks in den letzten Jahren so erlebt. Ja, ich glaube, so der letzte aktuelle, und da sprechen wir auch gleich drüber, war Bybit. Aber die Frage ist immer so, wie kann das überhaupt passieren? Wie kann es dazu kommen? Ja, weil gerade diese großen Unternehmen wie Börsen, die machen anscheinend ja auch viel für Security. Aber was sie da tatsächlich machen und wie sie sich dabei unterstützen lassen, habe ich mir gedacht, hole ich mir mal einen absoluten Experten ins Boot. Und wir haben uns auf der Conference in Dortmund tatsächlich das erste Mal kennengelernt. Dann haben wir gesagt, irgendwie total spannendes Thema, Security Audit für Web3-Firmen. Was ist denn das eigentlich? Ja, und wie kann man sich als Retail-Kunde, also als Privatperson in dem Bereich schützen? Und dafür habe ich mir den Jan-Philipp Fritsche eingeladen, Partner und Managing Director von Oak Security aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen, lieber Jan. Schön, dass du dabei bist.
Hey, vielen Dank für die Einladung. Ja, freut mich sehr, heute dabei zu sein.
Ja, sehr, sehr gerne. Du, wir haben uns in Dortmund, wie eben schon gesagt, erstmal kennengelernt, haben wir drüber gesprochen und hab so gesagt, ja, okay, was macht ihr genau? Ja, Wallet Security, Audits. Und habe ich gesagt, okay, cool, spannend. Kenne ich so ein paar Firmen in dem Bereich. Ja, also ich würde jetzt einfach mal sagen, so Hacken, Certic, wen gibt's da noch? Wen hatte ich da noch auf dem Schirm? Ja, das sind eigentlich so die zwei größten, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Und in
das, dass du ausgerechnet die sagst, ja.
Ja?
Aus meiner Perspektive sind das tatsächlich sozusagen die Longtail-Firmen. Also für mich sind das die Firmen, die quasi eher die Discounter im Markt sind.
Okay.
Und nicht gerade die, sag ich mal, Spezialisten. Aber okay. Ich glaube, das kommt auch genau auf die Perspektive an. Also das sind quasi die McDonald's in der Industrie.
Ja, vielleicht trommeln sie auch nur am lautesten, ne? Das ist ja dann immer die Frage, wen kennt man da und in welchen, sagen wir mal, Sphären von Web3 war man so unterwegs. Aber doch, wenn man so Audits so liest, dann liest man halt auch oft einen dieser beiden, die halt irgendwelche Protokolle zertifiziert haben. Aber bevor wir da zu tief eintauchen, ich würde erstmal sagen, Jan, stell dich doch erstmal unseren Hörerinnen und Hörern vor. Wer bist du eigentlich und was machst du?
Ja, hi, ich bin Jan, ich bin Managing Director von Oak Security und bevor ich in Web3 gelandet bin, war ich unter anderem am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und bei der Europäischen Zentralbank mit ganz anderen Sachen befasst. Ich habe in VWL promoviert, geforscht und ja, bin spezialisiert auf Ökonometrie und heute bewege ich mich halt an der Schnittstelle zwischen Ökonomie, klassischer IT-Security und Web3 und helfe da Protokollen nicht gehackt zu werden.
Ja. Und wie kam es dazu, dass du zu Oak Security gekommen bist? War das so, du hast dich selber schon mit dem Thema Krypto auseinandergesetzt und hast dann die Firma gefunden oder wie seid ihr dazu zueinander gekommen? Wie kann man sich das vorstellen?
Also ich war sehr, sehr lange schon in Web3. Man könnte sagen seit 2013 oder sowas, okay. Vielleicht sogar noch ein bisschen vorher. Ja. Ich habe mir früh die ökonomische Seite von Protokollen angeschaut. Das heißt, ich habe mir White Paper durchgelesen, die kritisiert, Feedback gegeben, mit Leuten gesprochen, die auch in Krypto waren. Und bin aber da noch nicht so sehr in den Code eingestiegen. Während meiner Promotion und überhaupt während meiner Forschungskarriere habe ich dann viel so statistische Programmierung gemacht und da Stück für Stück ein Verständnis für den Code entwickelt und kam mir mit meiner Zentralbank- und Reguliererseite auch sehr aus dieser Risikoperspektive und habe dann einen Angle gefunden, eben auf ökonomische Sicherheit in Smart Contracts mich zu spezialisieren und darüber hinaus mich dann auch langsam weiterentwickelt.
Das heißt, du bist auch selbst Entwickler, wenn ich das so richtig raushöre?
Genau, ich habe quasi statistische Software.
Ja. Kannst coden quasi.
Ich kann Code schreiben, ich lese Code, genau. Also mittlerweile ist es mein Brot- und Buttergeschäft.
Ja.
Aber das war nicht immer so. Also,
okay.
Das ist nicht meine Ausbildung.
Ja, okay, verstehe. Und wie bist du dann damals in das ganze Krypto-Thema reingekommen? Ich meine, 2012, 2013 ist ja super, super OG-Zeit, würde ich jetzt mal sagen. Wie waren da die ersten Berührungspunkte und woher kam das?
Ja, lustigerweise, ich habe mich immer schon für so, ich glaube immer Systemdesign, Geldsysteme und sowas interessiert. Deswegen habe ich auch VWL studiert. Und in der Finanzkrise kam ja Bitcoin auf und hat dann eben dieses Versprechen gemacht von, man hat eine Währung losgelöst von einer Zentralbank. Das fand ich super spannend. Und dann kam Ethereum und hat einen draufgesetzt, quasi mit, wir haben nicht nur eine Währung, sondern wir haben eine Programmiersprache, die in sich quasi verspricht, dass man ein beliebiges Programm ausführen kann, ohne dass man darauf angewiesen ist, der Stelle, die das Programm ausführt, also dem Serverbetreiber oder sowas, zu vertrauen. Und das fand ich so toll, dass ich mich einfach immer damit befassen musste in meiner Freizeit und irgendwann auch beruflich.
Ja, spannend. Gerade wenn du, das ist jetzt eine Frage, die kommt vielleicht jetzt sehr, sehr ad hoc, aber wenn du sagst, du kommst aus dieser Zentralbankperspektive mit Bitcoin, ein ganz anderer Anti-Ansatz zum ursprünglichen System, deswegen fandst du spannend. Wenn du dir jetzt das ganze Zentralbank-System anschaust, beziehungsweise das ganze Thema CBDCs, ja, was ja jetzt geplant ist für 2029, an dem Thema wird schon lange rumgetüftelt, wurde viel ist aber drüber gesprochen, kommt es nicht, was hat es für einen Zweck denn eigentlich? Ich meine, jetzt habe ich die Möglichkeit, dich da mal so ganz konkret zu fragen, wie siehst du das, wie schätzt du das ein?
Also kommen wird es wahrscheinlich, wir wissen noch nicht in welcher Form. Mhm. Ich glaube, das ist fast ein separates Podcast-Thema. Ich habe tatsächlich selber einen Podcast, der heißt Metamarkets und da spreche ich mit Zentralbankern gerade über dieses Thema. Super nerdy, wahrscheinlich auch schwer zu verstehen, aber ich glaube, es wird kommen in Europa. In den USA sehen wir eine ganz andere Entwicklung. In den USA wurde nämlich entschieden, dass es keine CBDC, also Central Bank Digital Currency, Zentralbank Digitalgeld geben darf. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Europäische Zentralbank es in Europa schafft, etwas auszurollen für Endkunden, was, sag ich mal, von der UX so gut ist, dass es auch irgendwie bei den Kunden ankommt. Auf der Wholesale-Seite, also das heißt im Interbankenmarkt, glaube ich, könnte das funktionieren, aber ich glaube, das ist nicht, wo die Europäische Zentralbank gerade hin will. Deswegen, ich finde die Diskussion super spannend, ist aber wirklich ein Rabbit Hole, ja das unendlich tief ist.
Ja, vielleicht können wir da nochmal eine separate Folge zu machen und vielleicht auch nochmal jemanden von EZB-Seite oder so dazu holen. Das wäre natürlich auch nochmal ein spannendes Thema. Aber lass uns da nicht so weit abschweifen. Ich fand es nur gerade ganz spannend, als du es angesprochen hast, das Thema mal kurz aufzugreifen, weil es ja echt so, viele fragen sich so, was wird das überhaupt? Ist das jetzt die große, der gläserne Mensch? Ja, ist alles nachvollziehbar dann, wo ich mir so denke, ja, aber ist es das nicht eh schon, wenn ich im Bankensystem ganz normal Geld von A nach B transferiere? Ist auch alles nachvollziehbar, so ein Stück weit. Ne? Also,
ja, so. Ich würde auch sagen, das ist nicht das Hauptproblem.
Nee, okay. Was siehst du da?
Ich glaube, das Hauptproblem ist die Positionierung. Ist das quasi eine Alternative zu PayPal? Mhm. Oder macht das, also wenn man sich vorstellt, die Zentralbanken führen jetzt eine Währung ein, wie ein Bankkonto, das wie ein Bankkonto funktioniert, dann würde ich mich fragen, wieso brauche ich denn da noch ein Bankkonto? Ja. Dann sagen sie, nein, das wollen wir nicht machen. Wir machen das nur, dass du nur bis zu 2000 Euro damit bezahlen kannst.
Ja, so.
Dann wäre meine Entgegnung, ja, wieso? Aber 2000 Euro, wenn ich jetzt gerade bei größeren Käufen, ja, also gerade wenn ich ein Auto kaufe oder sowas, dann will ich doch, oder dann will auch der Merchant, der ja. Käufer, die Sicherheit haben, dass das Geld wirklich ankommt. So. Also da sind sehr viele so, ja, Fragen, die jetzt in die Struktur von wie unser Zahlungssystem und so funktioniert reingehen, die wo der Teufel wirklich im Detail steckt.
Ja, okay, ja, spannend. Aber erzähl doch mal, was macht Oak Security eigentlich genau? Was, also wir haben jetzt eben schon Certik, Hacken, also andere Marktbegleiter sozusagen mit ins Rennen geworfen, aber das Spannende ist ja, was macht ihr da genau und seit wann gibt's euch so? Erzähl mal ein bisschen zu euch.
Ja, also Oak Security gibt's seit 2021, aber die Vorgängermarken Solidified, die es auch immer noch gibt, die damals spezialisiert war auf EVM, also Ethereum, gibt's seit 2017. Und wir prüfen Web3-Protokolle auf Herz und Nieren und stellen eben damit sicher, dass weniger Bugs als zuvor in dem Code ist. Wir verhindern sozusagen Security-Lücken und damit Milliardenschäden. Mhm. Und ja, das ist, was wir tun.
Mhm. Das heißt, ihr kommt von außen und werdet von einem Protokoll von der Börse beauftragt dafür, dass ihr das System überprüft oder angreift oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also es gibt verschiedenste Phasen, in denen wir reinkommen. Am Anfang beim Design, da machen wir einfach Beratung, wie designe ich ein System so, dass es sicher ist. Dann in der Entwicklung gucken wir uns den Code an und finden da Fehler im Code und dann reporten wir die und dann überprüfen wir, ob die auch behoben sind. Mhm. Und dann gibt's noch den offensiven Teil. Also das heißt, wir verhalten uns wie Hacker und wir greifen die bestehende Infrastruktur an, natürlich nur mit Erlaubnis des jeweiligen Unternehmens,
ja,
und gucken, ob wir reinkommen.
Okay, ja, spannend. Es ist ja so eine Nische, wo ich glaube, der eine oder andere gar keinen so richtigen Zugang zu hat. Ne? Klar, Hacker hat schon mal jeder so gehört und Cybersecurity oder IT-Security auch, aber ist so die Frage, was stellt man sich darunter so klassisch vor? Und die meisten denken dann wahrscheinlich so an den Hacker, der sich zu Hause einschließt im Keller, ja, da drei Monitore vor sich stehen hat und dann probiert irgendwo Bankkonten leer zu räumen oder Infrastruktur anzugreifen. Wie sieht es denn in der alltäglichen Praxis so aus?
Also unsere Arbeit ist eigentlich so eine Mischung aus Handwerk und irgendwie Detektivarbeit und auch viel Experimentieren, also eine kreative Arbeit. Wir lesen erstmal den Code Zeile für Zeile, dann bauen wir ein mentales Modell von dem Protokoll, gucken uns an, wie sieht die Architektur überhaupt aus, schreiben vielleicht eigene Tools und versuchen so Dinge kaputt zu machen, Stück für Stück, indem wir sie genau verstehen und dokumentieren das dann. Schreiben es auf, warum und wie wir es kaputt gemacht haben oder wie wir es ausgenutzt haben, wie es eigentlich nicht sein sollte. Und dann arbeiten wir eng mit den Teams zusammen, dass diese Schwachstellen eben behoben werden.
Mhm, mh. Gibt es denn zwischen Sicherheit im Blockchain, Krypto, Web3-Space und so im klassischen, sagen wir mal, mittelständischen, konzernigen Security-Bereich, gibt es da Unterschiede?
die Unterschiede könnten nicht größer sein.
Ja.
Also der klassische Web2-Security-Markt ist dominiert von Regulierung und Compliance. Mhm. Und der Web3-Security-Markt ist quasi noch wilder Westen. Das hat Vorteile und das hat Nachteile. Der Nachteil im Web2-Bereich ist, es funktioniert alles nach Checklisten. Es wird wahnsinnig teuer und die Dokumentation spielt eine viel größere Rolle als die eigentliche Arbeit. Also das heißt, alle dokumentieren sich dumm und dämlich, dass sie bestimmte Sachen, die als Standard vorgesehen sind, gemacht haben, um nicht am Ende schuld zu sein.
Mhm.
Web3 ist genau anders. In Web3 gibt es auch keine Standards und keine Regulierung. Und das bedeutet aber auch, man kann richtig arbeiten, man kann richtig tief einsteigen und man kann Sachen finden, die ja in so einer, sag ich mal, sehr standardisierten Arbeitsweise gar nicht gefunden werden würden.
Mhm.
Und das ist super spannend, deswegen.
Ja, das glaube ich. Aber der ganze Web3-Bereich, Krypto-Blockchain-Bereich, hat sich ja in den letzten Jahren massiv professionalisiert. Ja, und sind ja auch richtig große Player in den Markt mit dazugekommen. Wie haben sich dabei auch, sagen wir mal, interne Teams, also wie groß kann ich mir von einer Börse oder beliebigen Börsen, ist ja egal, wir müssen da keine Namen nennen, aber wie groß kann ich mir da so ein Security-Team, die ja meine Assets, ja, die dort auf den Hot Wallets der Börse liegen, was ja auch Millionen, Milliarden von Geldern sind weltweit, wie groß kann ich mir sowas vorstellen? Sind das 100 Leute? Sind das 10 Leute? Wie groß sind so Teams? Wie findet ihr das so vor bei den verschiedenen Projekten?
Also das kommt völlig drauf an, ne? Manche Projekte, die Milliarden verwalten, haben 2 Leute, die für Security verantwortlich sind und den Rest kaufen die extern ein.
Okay.
Über Audits und andere Contractor. Mhm. Und manche setzen eben sehr stark auf eine Security-First-Architektur und haben da ein relativ großes Team. Nichtsdestotrotz, die Teams in Web3 sind allgemein super klein. Also mal zum Vergleich,
ja,
große deutsche Telekommunikationsfirma hat 10.000 Mitarbeiterinnen, die nur im Bereich Security arbeiten.
Oh wow.
Das sind jetzt 10.000 Leute.
Ja.
Die meisten von denen sehen nie eine Zeile Code, sondern sehen nur Dokumente und machen ein Häkchen. Ne? Das heißt, das in Perspektive zu setzen, ist schwer. Aber wenn du wirklich ein Security-Team in-house hast als Krypto-Projekt, das größer ist als 50 Leute, dann hast du ein enorm großes Team.
Ja. Ja, spannend. Aber so diese, ich meine vom Geschäftsmodell her, was würdest du sagen? Ich, klar, also von eurer Seite aus würdet ihr euch wahrscheinlich wünschen, dass jedes Projekt nur 2 Mitarbeiter hat und alles extern gegeben wird, ja. Aber was wäre so der Optimalansatz für Projekte? Wie siehst du das? Was ist da, also empfehlt ihr auch, beratet ihr auch dahin, mehr Ressourcen intern aufzubauen oder wie ist da so das optimale Modell für Projekte aus deiner Sicht?
Auf jeden Fall. Also unser Credo ist tatsächlich In-House Security First.
Mhm.
Die externen Parteien sind dafür da, zu validieren, was man in-house macht und das zu challengen, Sparringspartner zu sein und vielleicht wirklich so eine Art Elite-Einheit, die dazukommt.
Mhm.
Aber eine gute Security-Architektur bedeutet, dass man sich von Anfang an Gedanken macht, was Security bedeutet. Das kann aber auch funktionieren, indem man nicht in einem Silo denkt, und sagt, wir hatten ein separates Security-Team, sondern das kann auch bedeuten, und das ist tatsächlich was wir auch häufig empfehlen, ist ein Security-Mindset in der gesamten Firma zu etablieren.
Ja.
Weil ein Web3-Unternehmen ist ja anders als ein Web2-Unternehmen in dem Sinne, dass fast jedes Web3-Unternehmen quasi eine Bank ist. Die Sachen, die du programmierst, halten Wert. Also da überweist jemand reale Geldwerte in deinen Smart Contract und wenn der gehackt wird, das ist wie wenn ein Tresor geknackt wird. Das heißt, auch wenn du eine Social Media App baust auf Krypto, dann hat die wahrscheinlich irgendwo einen Teil, der Geld verwaltet.
Ja.
Und du kannst diese Verantwortung nicht loswerden. Und das heißt, du musst auf jede Bank agieren. Du musst jeden in deiner Firma darauf aufmerksam machen, dass sie das schwächste Glied sein könnten und ein Security Awareness schaffen. Und ich glaube, das sehe ich in Teil als meine Aufgabe und was wir wirklich leisten können.
Mhm.
Und dazu würde ich jedem empfehlen, ein starkes Team aufzubauen. Was das genau bedeutet, muss man halt in Relation zu der Teamgröße allgemein sagen.
Ja, ja. Und wenn du jetzt sagst, ihr geht zu Kunden, validiert mit denen ihren Code und testet sie, wie sieht so ein Alltag aus? Wie kann man sich das vorstellen? Was macht ihr da den ganzen Tag außer Code lesen?
Also, was macht ihr groß außer Code lesen? Code lesen und Dokumentationen lesen ist die Grundlage, um das Ganze zu verstehen.
Ja.
Und lustigerweise, ich glaube, das ist auch so eine häufige Misskonzeption von Hackern. Mhm. Vieles genau das, ne? Man guckt sich was an und man überlegt sich, was könnte ich jetzt damit machen, was man eigentlich nicht damit machen können sollte.
Ja, ja, ja.
Und dann braucht man manchmal nur 3 oder 4 Zeilen Code selber schreiben und kriegt was hin, was dazu führt, dass jemand 1 Milliarde verlieren könnte. Und genau darum geht's. Also viel davon ist wirklich eine kreative Arbeit. Es geht darum, Sachen zu verstehen, zu modellieren. Man nimmt natürlich auch Tools zur Hilfe, ne? Man guckt sich an, wie fließen die Gelder von A nach B und so weiter, wenn man jetzt über Smart Contract Security redet. Es gibt aber noch was ganz anderes. Es gibt auch die ganze Operational Security Komponente. Also das heißt, da gucken wir uns an, wie sind die Prozesse im Unternehmen aufgestellt, um Sicherheit zu gewährleisten. Und da geht es auch wieder um Standards schaffen und Transparenz schaffen. Also wie stellen wir sicher für Kryptounternehmen tatsächlich ein Problem, dass wir keine nordkoreanischen Hacker heiern? Wie stellen wir sicher, dass...
wie stellt man sowas sicher?
Zum Beispiel...
Das ist ja super hart, ne? Also wenn Sie Ihren Job gut machen als Hacker, haben Sie ja ein sauberes Profil, eine gute Historie, ja, können gut kommunizieren und keiner checkt eigentlich, was da los ist. Und du hast das trojanische Pferd irgendwo in deiner Börse an der kritischen Stelle sitzen, wo du dann sagst, okay, schade, das war jetzt jemand und der hat irgendwelche Zugänge oder Gelder, Kundengelder verschwinden lassen, ja. So, also das ist ja, glaube ich, so das Schwierigste. Also sind HR-Abteilungen, Personalabteilungen in diesen Firmen überhaupt, ja, da drüber sensibilisiert, geschult? Ist das auch Teil eurer Aufgabe dann in dem Fall so?
Genau. Das ist genau das, was wir quasi machen, dies dafür zu sensibilisieren. Also quasi dieses Verständnis, wie ich es gerade gesagt habe, rüberzubringen. Ihr seid eine Bank und ihr müsst euch verhalten wie eine Bank. Ihr müsst ein bisschen lame sein, sozusagen. Ja, ja. Ne? Embraced boredom und schaff Prozesse. Wenn du zum Beispiel bei der Europäischen Zentralbank arbeiten willst, du musst Polizeigutachten und was auch immer mitbringen. Du wirst persönlich durchleuchtet, du läufst jeden Tag durch einen Metalldetektor, du kannst nur mit der Keykarte in dein persönliches Büro und so weiter. Natürlich, das ist absoluter Overkill für ein Kryptounternehmen oder für ein Kryptounternehmen, das gerade startet. Aber vielleicht ist es genau das Richtige für ein Unternehmen, das vielleicht 1 Milliarde oder mehr verwaltet.
Ja, total. Ja, macht auch Sinn, ja, macht Sinn, dass umso höher die Summen sind, wünsche ich mir ja auch als Kunde, ja, dass da alles getan wird, dass gerade nichts verloren geht, ja. Gerade bei so einem Bybit-Hack, der natürlich so einer der größten und mit größter Aufmerksamkeit auch durch die Presse gegangen ist. Was würdest du sagen, was war der Grund des Hacks und was hätte man da anders machen können aus eurer Expertensicht?
Also der Bybit-Hack ist für mich super faszinierend. Da gibt's für mich 2 Aspekte. Einmal der ganze Aspekt Safe Multisig Wallet und dann gibt's aber einen ökonomischen Aspekt. Und der ökonomische Aspekt ist eher auf Bybit-Seite.
Also, kannst du vielleicht kurz erklären, was Safe und Multisig ist für diejenigen, die das noch nie gehört haben? Ja.
Ich habe es auch gerade gemerkt, direkt in den Nerdtunnel abgestiegen bin. Also, was beim Bybit-Hack passiert ist, ist erstmal, Bybit ist eine große Kryptobörse und die haben, ich glaube, 1,5 Milliarden verloren durch einen Hack. Mhm. Und dieser Hack hat folgendermaßen funktioniert. Die haben mit ihrem eigenen Crypto-Wallet. Dieses Wallet ist aber ein besonderes Wallet, ein sogenanntes Multisignature-Wallet. Das heißt, mehrere Leute müssen die gleiche Transaktion bestätigen, damit die überhaupt stattfindet. Die haben mit ihrem Wallet eine Transaktion bestätigt, die sie nicht bestätigen hätten sollen, weil es eine sogenannte toxische Transaktion ist. Sie haben aber ein Programm oder ein Framework benutzt, Safe, ein Smart Account, also eine spezielle Art von Multisignature Wallet, das eigentlich sowas verhindern sollte. Das Besondere ist jetzt aber, Safe wurde auch gehackt. Und zwar gab es folgendes Problem. Einer der Developer hatte die Möglichkeit, das Frontend von Safe, also das heißt das Web-Interface, mit dem ihr interagiert,
ja.
Das Web-Interface, mit dem ihr interagiert, zu verändern. So, das heißt, die bestätigen also eine Transaktion und werden nicht gewarnt, weil auch die andere Partei gehackt ist. Und das hat dann dazu geführt, dass ihnen 1,5 Milliarden US-Dollar mit einer Transaktion abhanden gekommen sind. Meine Frage ist, einerseits, wie kann das auf Safe-Seite passieren? Und da ist die Antwort, ja, das ist ein kleines Team. Ich glaube, die waren zu dem Zeitpunkt vielleicht pre-Revenue oder nicht in den großen Zahlen.
Ja.
Sowas kann passieren. Auf die Art und Weise ist es schon spektakulär. Aber wie kann es auch auf Bybit-Seite passieren? Und das ist meine zweite Frage, dass du 1,5 Milliarden Dollar in einem Wallet hast, mit dem du Transaktionen beschreibst. Ne? Das ist einfach ein Prinzip und das ist kein Cybersecurity-Prinzip, sondern es ist ein ökonomisches Prinzip. Es ist ein ökonomisches Prinzip von, wie viel deines Geldes willst du mit einer Transaktion verbrennen können? Und wenn dann deine Antwort 1,5 Milliarden ist, dann hast du wahrscheinlich ein Risikomanagement-Problem.
Ja, oder stehst sehr stabil da.
Ich meine, sie gibt's noch, also würde ich sagen, das auch.
Ja. Also man muss sagen, sie haben es ja auch gut gemanagt im Nachhinein. Also das muss man sagen, es hat wirklich sehr, sehr professionell funktioniert. Die sind da sofort mit raus, haben, ich glaube, ein Twitter live gemacht, also X live, also wirklich von der Kommunikation her sehr, sehr stark gewesen. Und ich meine, sie haben sich auch einfach gut davon wieder erholt, aber natürlich 1,5 Milliarden. Ich meine, vor 5 Jahren wäre eine Börse daran wahrscheinlich krachend pleite gegangen und zusammengeklappt, ja. Und der ganze Kryptomarkt mit. Und das ist jetzt auch nicht komplett über den Kryptomarkt hinweggegangen, ohne dass man das von mitbekommen hätte. Aber der Markt hat das ganz anders aufgenommen und auch die Art und Weise, wie es gemanagt wurde, war halt hochprofessionell. So. Und würdest du sagen, dass das eine koordinierte Attacke war von beiden Seiten, die von einer Gruppe ausging? Oder, also bin ich nicht tief drin, ich habe nicht weiter nachrecherchiert, ob das von einer Gruppe kam, von beiden Seiten. Aber fühlt sich so ein bisschen so an, weil du brauchtest ja beide Komponenten, um durch die Tür zu kommen mit den 1,5 Milliarden.
Ja, also genau. Man vermutet heute, dass da nordkoreanische Staatsakteure dahinter stehen.
Ja.
Also die sogenannte Lazarus-Gruppe wird dahinter vermutet. Und genau, also die haben es eben richtig speziell auf wahrscheinlich nicht mal Bybit abgesehen gehabt, sondern irgendwen, der ein großes Multisignature-Wallet dieser Art hat.
Ja.
Und dann haben sie die Safe verändert und wahrscheinlich gewartet, bis sie das richtige Target hatten. Und in dem Fall war es eben Bybit.
Ja, okay, spannend. Sehr, sehr spannend. Was würdest du sagen, also es gibt ja verschiedene Arten von Hackern. Ja, gerade die Leute, die das vielleicht noch nicht gehört haben. Es gibt, sagen wir mal, White Hats, Grey Hats und Black Hats, also Schwarz, Weiß und Grau. Und Schwarz sind Leute, die das einfach illegal machen, Hacking. Ja, und sowas wie jetzt in diesem Fall mit der Lazarus-Gruppe. Lazarus ist klassisch ganz Black Hats. Ja, also die greifen an, machen illegale Aktivitäten. Grey Hats sind irgendwie so zwischen gut und böse irgendwo so. Und ich würde sagen, ihr seid White Hats. So würde ich jetzt mal einklassifizieren. Also Leute, die das machen, um andere zu schützen und um auf Sicherheitslücken hinzuweisen. Aber vielleicht kannst du es nochmal in eigenen Worten sagen, wie ihr das sozusagen einkategorisiert und was bedeutet da überhaupt ethical, also ethisches Hacking in diesem Kontext?
Ja, also ich bin ein Hacker und ich bin ein Hacker im besten Sinne. Ich bin ein White Hacker, jemand, der Systeme so tief versteht, dass er kreative Wege findet, sie anders zu nutzen, als sie gedacht sind. Ne? Mhm. Und was mich zum White Hat macht, ist, ich mache das nicht, um Geld zu stehlen, sondern um genau das zu verhindern und Systeme zu verbessern. Mhm. Was ist ein Grey Hat? Das ist eine super spannende Frage. Ein Grey Hat ist, würde ich sagen, jemand, der nicht beauftragt ist, aber erstmal keine schlimme Intention hat. Und das heißt, der spielt vielleicht mit Technologie rum und findet, hier, da ist irgendwie diese App funktioniert irgendwie und die macht auch was. Und ich weiß nicht mal, ob das jetzt gewollt ist oder nicht. Vielleicht spiele ich einfach nur damit rum. Also irgendwie, ich sag mal, das Standardbeispiel wäre jetzt ein 12-Jähriger, der einfach viel ein Handy ist und irgendeinen Glitch findet, ne? So, und auf einmal stellst du fest, ich kann hier gratis bei Volt bestellen oder sonst irgendwie sowas. Ja. Auf TikTok auch als Methode bekannt. Jetzt gibt's aber noch eine andere Form des Grey Hats. Stell dir vor, du wirst gehackt, dein Krypto-Wallet ist gehackt und ich sehe das. Jetzt autorisierst du mich nicht, dass ich deine Funds irgendwie bewegen darf oder nicht. Aber ich kann in dem Moment vielleicht den gleichen Exploit nutzen, um dein Geld zu retten. Das heißt, ich klaue das Geld, was dir geklaut werden soll, bevor es jemand anders tut.
Okay.
Das ist illegal.
Ja.
Also auch wenn ich dir helfen will, also auch wenn ich dein Freund bin, ist es illegal und du könntest mich danach dafür anzeigen oder möglicherweise würde sogar die Staatsanwaltschaft Anklage erheben, weil ich irgendeinen Straftatbestand erfülle.
Okay.
Wenn ich Sachen ausnutze, die ich nicht ausnutze hätten dürfen. Und das ist ein total, das glaube ich, da kommt es dann zu dem Begriff ethisches Hacken. Weil ich würde sagen, ja, das ist aber ethisches Hacken und das sollte nicht illegal sein, solange ich eine gute Intention dahinter habe.
Ja.
Und genau, aber das ist ein Graubereich. Und natürlich, der andere, der einfach Geld stiehlt, der ist im Black Hat-Bereich.
Okay, also in dem Moment, wo du siehst, okay, da gibt's eine Angriffsstelle und da probiert jemand gerade Geld abfließen zu lassen von dem Account und du greifst den Angreifer sozusagen, also du bist dann der Verteidiger, würde ich jetzt mal so bildlich sprechen. Du probierst sozusagen den Angegriffenen zu verteidigen und klaust dem Angreifer wiederum das Geld und transferierst es dann einfach wieder zurück an den, der angegriffen wurde. Ja, ich hoffe, das ist nachvollziehbar für die zuhören. Dann ist das trotzdem dieser Angriff auf den Angreifer etwas, was de facto illegal wäre.
Ja, mein Beispiel ist aber sogar noch einfacher.
Okay.
Weil in dem Fall habe ich ja wirklich jemanden angegriffen, der das nicht will.
Mhm.
Mein Beispiel ist sogar, ich sehe, dass du angreifbar bist.
Mhm. Art.
Quasi fixe das, indem ich dir, also keine Ahnung, ich greife dein eines Wallet an, um das auf dein anderes Wallet zu transferieren. Ist aber nicht von dir autorisiert.
Ja, verstehe.
Und dann kann jemand anders das gar nicht mehr wegnehmen. Also das heißt, ich habe nichts mit einem Dritten gemacht, sondern nur mit dir. Schon das ist nicht unbedingt legal.
Ah, verstehe. Ja, okay, ja, krass. Ja, das ist dann so ein ganz dünner und, wie man dann auch sagt, grauer Bereich, weil es ja keine klare Regelung für gibt. Aber spannend dann auch, es gab doch jetzt vor kurzem, schon ein bisschen her, aber in 2025 passiert, dass ein Admin von irgendeiner Börse oder einer Plattform einfach so Gelder hat verschwinden lassen und dass das nicht unter Strafe gestellt wurde, weil er direkten Zugriff drauf hatte und weil es sich um digitale Assets handelte. Kannst du dich daran erinnern, an diesen Case? Hast du das mitbekommen?
Also da ist jemand in Niedersachsen verdächtig nach FTX, was ja der größte Betrugsfall der Geschichte war.
Ja.
Aber vielleicht hat es jemand in Niedersachsen mit einem besseren Anwalt geschafft.
Ja, nee, also da hatte jemand Zugriff auch auf digitale Assets und ich glaube, nach dem deutschen Recht gibt es dort eine Auslegung, dass digitale Assets irgendwie nicht vom Recht mit irgendwo, als wenn du digitale Assets klaust oder irgendwo runternimmst. Es ist jetzt sehr, sehr viel Halbwissen hier, deswegen will ich das mal hier abcutten, aber da gab es einen Fall, dass jemand, obwohl er was de facto geklaut hat, so würde man es als normal denkender Mensch verstehen in diesem Falle, hat er was geklaut und ist davon straffrei rausgekommen, weil das Recht diesen Vorgang, so wie er war, nicht umfasst hat. So. Ich kann es gerne nochmal recherchieren und in die Shownotes mit reinpacken, was ich meinte. Ich habe es jetzt nicht hier in unserem sozusagen Vorfeld des Gesprächs hat sich jetzt so ergeben. Aber das ist so, wo ich sage, okay, das ist ja klar offensichtlich, aber es ist einfach nur vom Recht nicht umfasst. Und schon ist es okay. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck des Erfinders, ja. Aber okay, verstanden. Das sind so die verschiedenen Arten von Hacking oder Typen von Hackern. Und wie kann ich mir dann vorstellen, wie ihr so einen Angriff an eine Firma simuliert? Wie baut man sowas? Wie geht sowas vonstatten?
Also, ja, ich glaube, es ist am besten, sich es bildlich vorzustellen. Ne? Man will durch eine Tür oder in eine Wohnung rein und guckt sich eben erstmal an, was ist das für eine Wohnung, mit was für einer Tür haben wir es zu tun? Nehmen wir da lieber die Brechstange oder können wir das Schloss irgendwie zerstörungsfrei knacken? Ist vielleicht ein Fenster offen? Also so wurden offensichtliche Fehler gemacht oder muss man sich Mühe geben? Also allem voran geht erstmal eine Analyse, so eine Bestandsaufnahme. Was ist überhaupt da? Ja, und dann holt man sich quasi die Informationen zu dem, was man aufgenommen hat. Also zum Beispiel schaut bei der Tür, wer das jetzt, was für Schwachstellen hat diese Tür standardweise. Und umso besser das Ganze geschützt ist, umso größere Werkzeuge packt man eben aus.
Ja.
Und dann schreibt man möglicherweise selber eigenen Code oder benutzt bestehende Tools, um eben jetzt, ich sag mal, auf einen Server oder bei einem Smart Contract auf einen deployten Smart Contract irgendwie zuzugreifen und da etwas auszulösen, was ungewollt ist, sich quasi Zugang zu diesem Server zu verschaffen. Was man auch machen kann, ist, dass man einfach das Unternehmen mit Phishing-Attacken angreift. Also, dass man quasi so den typischen Scammer simuliert, der einfach so eine E-Mail schreibt. Die E-Mail vom Chef ist so das Gängigste. Der Chef schreibt, hey, wir müssen dringend ein Meeting machen. Die und die Uhrzeit, das ist irgendeine kuriose Uhrzeit. Kommt doch bitte mal alle hier in diesen Call. Und wenn die Leute dann auf diesen Link klicken, dann entweder werden die dazu gebracht, noch was zu installieren, oder eben der Link ist schon das, was sie nicht hätten tun sollen.
Ja.
Und dann wird denen eben ausgespielt, hey, ihr dürft doch sowas nicht reinfallen. An dieser Stelle hättet ihr gehackt werden können.
Ja, das sind ja auch ganz oft so Themen, also sowas, diese Phishing-Mails ist ja was, das wird ja schon seit 20 Jahren immer wieder in allen Firmen hoch und runter gebetet. Und trotzdem ist es noch eins der größten Einfallstore, würde ich jetzt mal sagen, in Unternehmen, ne? Also wie kann das sein? Sind die Hacker da besser geworden oder sind die Leute immer noch nicht auf dem Wissensstand, dass man da mal, ich habe zum Beispiel DocuSign, gefakte DocuSign-Dokumente. Ich soll hier was signen, ja, von einem Partner, kriege ich, keine Ahnung, alle zwei Wochen mindestens einmal geschickt, ja. Und dann gucke ich mir vorher an, von wem kommt das, weil ich habe tatsächlich auch einige Partner und Kunden, mit denen ich über DocuSign Dokumente unterzeichne. Und jetzt war es gerade so eine Phase, wo ein, zwei Verträge reinkamen und dann musste ich doch schon zweimal hingucken. Handelt sich hier um was Realistisches oder auch nicht, ja. Und da kann ich nur immer jedem sagen, wenn es darum geht, auf Links zu klicken, schaut euch mal vorher die Adressen an, woher kommt's, ja, von wem wurde es geschickt, ist das realistisch, ist das ein Vertragspartner, arbeite ich mit der Person zusammen, arbeite ich mit der Börse zusammen, etc. pp. Also was würdest du sagen, was sind da so die Tipps, was sollte man sich so anschauen und was sind da so eure Hot Takes, um da sicher zu sein?
Also ich glaube, es ist am allerwichtigsten zu verstehen, immer wenn jemand einen in Zeitnot bringt, einmal kurz durchzuatmen und sich zu überlegen, ist das jetzt wirklich die Person? Könnte das ein Hack sein? Und besonders wachsam zu werden. Weil Phishing funktioniert besonders gut unter Zeitdruck. Dann, zweiter Hinweis, keine Links klicken, wenn es möglich ist. Das heißt, wenn es was ist, was irgendeine Art von Relevanz für das Unternehmen hat, entweder die Stelle direkt kontaktieren, also das heißt, dem Chef zurückschreiben mit der Mail-Adresse, die man aus dem eigenen Telefon- oder Kontaktbuch hat, nicht direkt auf Reply drücken. Wenn das eine E-Mail von einer Bank ist, auf die Webseite der Bank navigieren und sich einloggen, nicht über den Link, der da mitgeschickt wurde und so weiter. Mhm. Und Schritt 3 ist es einfach, ein gesundes Security-Setup zu haben. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was das Nonplusultra ist, dass auch wenn was passiert, der Schaden eben irgendwie beschränkt sein kann. Weil es ist auch ein Fakt, diese Hinweise sind alle gut, aber wir sind immer noch Menschen und wir machen Fehler. Das heißt, ein Fehler sollte einen schlechten Tag, aber nicht den letzten Tag auslösen.
Mhm, ja. Richtig, also dass man dann quasi nicht Zugriff auf alle Assets hat, sondern vielleicht nur auf einen Teil, ja, so dass du wie so eine, sagen wir mal, vielschichtige Mauer um dein Haus drum herum baust, und wenn die erste Mauer fällt, heißt nicht gleich, dass das Haus direkt angegriffen ist. Das ist so das, glaube ich, sinnbildlich, was du damit meinst, richtig?
Ja, genau. Ja.
Mhm. Gab's denn schon mal Projekte, wo ihr ganz klar auf Themen hingewiesen habt, aber das Projekt vielleicht nicht so das Ohr für euch hatte? Gab's solche Themen schon mal?
Oh, das ist das größte Problem in der ganzen Industrie.
Okay.
Also, weil du musst dich auch in die Rolle der Projekte versetzen. Mhm. Die Leute, die für Cybersecurity zuständig sind, kriegen jeden Tag Tausende von Warnungen. Du kriegst immer angezeigt, du musst das jetzt updaten. Hier ist ein kritischer Hack. Da hat wieder jemand eine halbe Milliarde verloren. Hier 200 Millionen weg. Und
absurd, ne? Die Summen,
das ist
so Wahnsinn.
Ja, das sind große Summen. Und das macht dich teilweise stumpf, sage ich mal. Ne? Deswegen ist es auch typisch, dass Leute sagen, hey, Moment mal, das müssen wir uns genau anschauen. Ich glaube, ihr habt da einen Fehler gemacht. Da gibt's immer ein Ping-Pong, und in diesem Ping-Pong kann es natürlich passieren, dass jemand denkt, nee, er hat jetzt recht, und sagt, das ist kein Fehler, also wir werden das nicht ändern. Und natürlich am Ende schreiben wir ein Gutachten, unabhängiges Gutachten, und da steht was drin, und wir geben all unseren Kunden die Möglichkeit darauf, also wenn wir uns am Schluss und Ende nicht einigen können und wir denken, das ist ein Fehler und der Kunde denkt das nicht, dann richten wir das trotzdem als Fehler und der Kunde kann sagen, er möchte noch ein Statement dazu schreiben. So ist es, wie wir es handhaben. Mhm. Und dann wird das Ganze so veröffentlicht, weil das einfach zum Alltäglichen gehört und weil es auch für jeden Fehler vielleicht 5 oder 6 Wege gibt, ihn zu beheben, und wir aber vielleicht nur mit 2 oder 3 davon letztendlich einverstanden sind.
Mhm. Okay, das heißt, ihr findet einen Fehler von außen, ihr seid da aber vielleicht noch gar nicht beauftragt in dem Thema. Habt ihr da auch sowas wie einen Melde, es klingt jetzt ganz langweilig, Meldeportal, wo man solche, sagen wir mal, Meldungen von potenziellen Gefahren für Web3-Projekte, gibt's da irgendwo was, wo man sich auch als Nutzer schlau machen kann und kann sagen, okay, keine Ahnung, ich möchte in folgendes Projekt investieren? Und auf der anderen Seite gucke ich mal in meinem Research, wo gibt's denn zu diesem Projekt vielleicht noch gewisse Gefahren oder Risiken aus, sagen wir mal, eher technischer Sicht? Gibt's da irgendwie sowas, wo man sich schlau macht?
Nein, leider gibt's, glaube ich, kein universelles Register. Das wäre toll.
Na siehste, hätten wir doch.
Aber ist natürlich eine tolle Business-Idee. Ich glaube, das Problem ist halt, dass Krypto so schnelllebig ist, dass, naja, du hast eben ein Projekt, das geht im Sommer an den Start, macht da Fundraising, und im Dezember geht's los mit Code, der entwickelt wurde. Und dann kannst du eben nur auf das Projekt vertrauen. Ist ein Audit durchlaufen worden? Ja. Haben die andere Ressourcen? Aber du musst eigentlich quasi beim Unternehmen erfragen, was die gemacht haben. Weil wer sollte das zentral überhaupt erfassen, wenn es niemanden gibt, der das beauftragt hat?
Ja, genau. Weil das wäre so für mich die Frage auch, wenn, keine Ahnung, ich mache jetzt den Eric Coin, leg den auf und hau da drauf Certified by Oak Security, by Hacken, by Certic. Hab da erstmal nichts hinterliegen. Sieht erstmal schön aus. Wie sieht so klassisch so ein Audit aus, und wie kann ich als Endnutzer nachvollziehen, dass da auch wirklich ein Audit stattgefunden hat? Und wenn so ein Audit vielleicht auch schon 3 Jahre alt ist, also was gibt's so für Hinweise, wo man trotzdem nochmal so ein Fragezeichen dran machen sollte an so einen Audit? Also was muss ich mir da genau angucken als potenzieller Investor in dem Projekt?
Also genau, das, was du jetzt machen würdest, wenn du sehen würdest, es ist von uns geauditet, dann würde ich dir empfehlen, navigier zu unserer Webseite und da listen wir tatsächlich alle Projekte, die wir jetzt speziell geaudited haben. Mhm. Vertrau nicht auf den Stempel, sondern guck, ist da wirklich ein Report hochgeladen.
Genau, ja.
Was wir schon gesehen haben, ist, dass Leute auf ihrer eigenen Website tatsächlich mit unserem Logo einen Report hochgeladen haben. Aber wenn der nicht bei uns zu finden ist, dann ist es auf jeden Fall ein großes Warnsignal. Und so machen das alle anderen großen Auditoren auch mehr oder weniger. Also die meisten, es gibt ein paar Ausnahmen, aber die meisten veröffentlichen ihre Berichte.
Ja.
Dann ist aber ein super interessantes Problem, das du gerade angesprochen hast. Wie stelle ich denn heute sicher, dass der Code, der da geaudited wurde, auch der ist, der letztendlich auf der Blockchain live ist. Mhm. Und da gibt es bis heute kein Tool, das das möglich macht. Wir sind tatsächlich dabei, dieses Problem auch zu attackieren und zu lösen, aber gerade gibt es nichts am Markt, was dir das ermöglicht. Und das ist, glaube ich, einer der besten Security-Bets für 2026, 2027, dass sowas kommen wird.
Ja, ja, ja. So, dass quasi gecheckt wird, gibt es zwischen dem Code, der on-chain stattfindet, und dem, was zertifiziert wurde, ist dann fit, ja oder nein? Und wenn nein, warum nicht? Ja, also wurde da was geupdatet, weicht das krass voneinander ab oder? Das ist ja, glaube ich, auch eine Schwierigkeit, ne? Also, aber gut, da bin ich technisch zu wenig drin, um da jetzt wirklich was Fundiertes sagen zu, weil ich meine, wenn da Updates gefahren werden in dem Code, passt es ja schon nicht mehr zu dem, was geauditet wurde, ne? Also wie stellst du das dann sicher? Aber gut, ihr seid da dran, vielleicht hast du da auch einen Sneak Peek für uns, was da so der Ansatz sein könnte, aber will hier nichts aus dir rauspicken.
Bei Kryptoprojekten ist es tatsächlich so, dass man erwarten würde, dass immer wenn ein Update passiert,
ja,
das auch geauditet wird. Also es passiert nicht bei seriösen Projekten, ne, dass die das machen. Die Frage ist aber, wie, also für den Fall seriöses Projekt, der würde ich sagen, ist gelöst.
Ja.
Der Fall, jemand lässt sich bei Hacken irgendwie einen Miniteil seiner Verträge auditen und stellt dann was ganz anderes online, behauptet aber, alles wäre geauditet, der Fall ist schwieriger.
Ah,
das
okay.
Sage ich nur.
Ja, das ist auch so ein Ding, da fallen auch viele drauf rein. Ich hatte auch ein Projekt, wo ich das gesehen hatte und dachte mir so, warum wurden die jetzt auditiert? Und dann hat man so ein bisschen mehr nachgebohrt und dann kam da raus, das ist kein komplexer, voller Audit gewesen, auch von Code und Technik, sondern das war ein Audit über betriebswirtschaftliche Abläufe. Wo ich mir so denke, ja, was habt ihr da geaudit, ob die Rechnung pünktlich überweisen oder nicht? Also, sorry, das hat ja, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, wurde aber marketingseitig so genutzt nach dem Motto, wir sind audited by XY, ja, ohne da Namen zu nennen. Und da habe ich mir so gedacht, naja gut, jeder, der sich damit nicht auskennt und da keine Frage stellt, denkt sich, naja, die sind ja geauditet, alles safe, ja. Und das ist so, ich glaube, dieses Sensibilisieren dafür, dass man nochmal genauer dahinter schaut und nochmal hinterfragt und auch prüft, ist da wirklich was greifbar für mich an Prüfbericht und was wurde da geprüft? Das ist natürlich auch schon sehr advanced, muss man sagen, ne? Sehr fortgeschritten, dass man da nochmal reinguckt. Da die wenigsten verstehen ja eh auch, wie ein Smart Contract funktioniert und können keinen Code lesen, was auch total okay ist, ja. Aber kann man sich sowas dann auch einfach nehmen und bei ChatGPT reinhauen und sagen so, hey, was bedeutet das eigentlich? Wahrscheinlich schon, ne? Also eigentlich ist das so der primitivste Ansatz, zu sagen, hey, taugt das was, taugt das nicht was? Wie würdest du jetzt im Retail, ne, also einem Privatnutzer wie mir sagen, so, wie kann ich da ohne technisches Verständnis rangehen, um für mich so ein bisschen so eine Sicherheit zu bekommen in den Themen?
Also, ich glaube, ich würde wie folgt vorgehen. Ich würde erstmal sagen, wenn es deinen Horizont übersteigt, versuch nicht zu lange es alleine zu verstehen, sondern hol dir Expertenhilfe. Mhm. Das heißt, kontaktiere Leute, die da vielleicht auch mit interagieren, denen du vertraust. Mhm. Klar, ChatGPT ist ein erster Ansatz, was zu überprüfen oder so, aber auch ChatGPT kann Fehler machen. Ja. Das ist keine Quelle, die ich jetzt für einen Audit-Report nehmen würde und sagen würde, okay, was ChatGPT sagt, hat Hand und Fuß, einfach auch weil, ja, selbst da könnten Angreifer ChatGPT auf eine Art und Weise manipulieren, weißt du? Mhm. Das heißt, überleg dir vielleicht, in was willst du investieren und was ist das Risiko, dass du bereit bist einzugehen?
Mhm.
Und das muss immer die erste Überlegung sein. Und wenn du jetzt wirklich was findest, was so komplex ist, dass du es nicht verstehst, mhm, und trotzdem dein Geld reinstecken willst, dann würde ich schon fragen, okay, was erwartest du dir denn da?
Ja.
Und in der Regel muss man dann ja auch den Totalausfall erwarten. Und wenn du dann immer noch damit zufrieden bist und jemanden gefragt hast, der sagt, ja, das ist schon okay, klar, dann investier, aber Krypto ist eben immer noch eine relativ junge Technologie und es gibt an vielen Stellen Sollbruchstellen. Das heißt, setz vielleicht eher auf die großen und etablierten Pferde, mhm, statt auf den neuesten Meme-Coin.
Mhm. Ja, total, total. Oder dann quasi den Ansatz zu fahren, natürlich kein Financial Advice hier an der Stelle, aber das so ein bisschen wie so ein Venture Capitalist dann aufzubauen und zu sagen, okay, das ist jetzt mein Geld, was ich in Hochrisiko stecke, was nur einen Teil meines Gesamtvermögens sozusagen darstellt und bestenfalls einen kleineren Teil, weil wenn es weg ist, ist es halt weg, ja. Und dann das Geld nochmal aufzusplitten in 10 verschiedene Projekte und eins davon geht vielleicht hoffentlich durch die Decke, ja, und macht den Return quasi sozusagen wieder für deinen Fund, ja. Das ist ja so dieser klassische Venture Capital Ansatz, ja.
Aber ja, genau. Klar, wenn du das richtig machst, dann hast du auf der ökonomischen Seite schon alles richtig gemacht.
Ja, genau, genau. Ja, merci, danke. Ja. Was würdest du sagen, welche 3 Regeln schützen 80% oder 85-90% aller Nutzer? Was sind so die wichtigsten Dinge, die man beachten sollte für die Leute, die hier zuhören?
Also, ich würde sagen, gerade bei Krypto, mhm, eine wichtige Sache ist Hardware-Wallet benutzen. Ne? Also wenn du ein Hardware-Wallet hast, dann ist es sehr viel schwieriger, deine Seed-Phrase zu klauen. Mhm. Vielleicht ist das schon der zweite Punkt. Deine Seed-Phrase niemals mit anderen teilen, auch nicht mit Leuten, denen du vertraust, alleine schon deswegen, weil die Leute, denen du vertraust, die können auch Fehler machen.
Ja.
Für diese Seed-Phrase immer 3 Backups haben. Also die originäre Seed-Phrase, ein Backup, irgendwie digital oder was auch immer machen und ein zweites Backup in einem anderen Medium, zum Beispiel aufgeschrieben. Mhm. Das ist so das Thema Seedphrase und Hardware-Wallet. Dann gibt es für mich den Punkt, überhaupt Passwörterhygiene, mhm, weil viele Angriffsvektoren gehen ja über E-Mail oder sonst was. Das heißt, ja, hab einen Passwortmanager, nimm schwere Passwörter und benutze Multifactor Authentication oder zumindest 2-Faktor-Authentifizierung und am besten keine SMS dabei. So, jetzt gibt es noch ein Geschenk des Hauses für alle, die noch einen Schritt weitergehen wollen. Und das ist der Punkt, überleg mal, ob, wenn du viel Geld hast, dass du da investierst, es nicht Sinn machen würde, ein separates Gerät nur für die Verwaltung von sowas zu benutzen. Also wenn du darauf angewiesen bist, jeden Tag auf Discord unterwegs zu sein, um dein Krypto-Intel zu bekommen, dann entweder nutzt du einen alten Laptop, um auf Discord zu sein, oder du benutzt ein separates Handy, ein altes Handy kann das ja auch sein, um deine Banktransaktionen zu authentifizieren. Ne?
Ja.
Also da kann ein schlechtes Gerät, das nur für sowas benutzt wird, wirklich viel Sicherheit beitragen.
Ja, das machen ja auch tatsächlich viele, die ein separates Handy genau nur dafür haben und auch wenn sie auf Reisen sind, gar keinen Zugriff auf das Handy eventuell haben, um da auch gewisse, gerade wenn es um größere Summen geht und die Leute in der Öffentlichkeit stehen, dass sie da gar keinen Zugriff drauf haben. Ja, dass zum Beispiel auch, wenn man weiß, der Kunde von Exchange XY ist gerade IP-mäßig in Europa, dann hat er ein Transaktionsvolumen, was viel geringer ist. Also auch das ist mit Exchanges ja möglich, so Dinge einzurichten ab gewissen Summen. Und wenn man im VIP-Service dort ist, da sind ja alles Themen, da machen die Börsen ja auch schon viel für ihre Kunden, um die da wirklich sicher zu halten, weil stell dir vor, du gehst auf die Straße und hast Zugriff, hättest potenziell Zugriff auf 100 Millionen, ja, dann erpresst dich jemand und dann sagen die, na, gib mal 100 Millionen jetzt, ja, und da verschiedene Schichten an Sicherheit reinzuziehen über verschiedene Wege, macht auf jeden Fall total Sinn und ist natürlich ein bisschen ein Aufwand, ja, und auch ein bisschen Brainwork, sich damit auseinanderzusetzen, wie baut man es auf und wie hält man es weiterhin auch sicher. Und aber ich glaube, das lohnt sich. So, würdest du aber sagen, ab welchen Summen lohnen sich Hardware-Wallets für gerade auch Einsteiger und Anfänger? Würdest du es an der Summe festmachen oder woran würdest du es festmachen an der Stelle?
Also ich glaube, ich würde es nicht unbedingt an der Summe festmachen, weil die ist für jeden anders. Mhm. Ich würde es, glaube ich, an dem Prozentsatz von dem, wie viel Geld ich in Krypto stecke, von dem, was ich habe, festmachen. Und natürlich, wenn das weniger wenn die absolute Summe dann kleiner ist als das Hardware-Wallet, dann meinetwegen, ja, kann man es auch ohne machen. Ja. Aber ich sag mal, wenn du mehr als 3-5% deines Besitzes in Krypto investierst, würde ich sagen, ein Hardware-Wallet, und das muss ja kein Hardware-Wallet neuester Komplexität mit Display sein oder sowas. Mhm. Das kann ja auch ein anderes Hardware-Wallet sein. Ist keine schlechte Investition. Also das beschützt, weil einfach, wenn dein Krypto weg ist, ist es weg. Mhm. Es ist nochmal was anderes, wenn du bei einem Exchange bist. Also wenn du nur auf zentralisierten Börsen handelst, dann würde ich sagen, beschäftige dich eher mit dem Thema Passwortmanager, Multifaktor-Authentifizierung und solche Sachen. Und dann ist vielleicht das Hardware-Wallet nur der nächste Schritt on top, weil ja, die bewahren das ja für dich auf. Also das wäre vielleicht der Weg für die absoluten Einsteiger.
Ja. Und wenn dann der Worst Case leider eingetreten ist, was würdest du sagen, was muss man machen? Also mein Wallet wurde gedrained, was sind so die Next Steps, die man machen sollte als User aus deiner Sicht?
Okay, also Stichwort, mein Wallet wurde gedrained. Erster Schritt ist erstmal gucken, ist noch irgendwas da? Und das muss dann wirklich schnell gehen. Wenn noch was da ist, direkt eine Transaktion machen dahin, wo das Geld sicher ist.
Heißt das, frisches Wallet aufsetzen oder?
Frisches Wallet. Ja, frisches Wallet im Notfall zu einem Freund schicken oder irgend sowas.
Ja.
Also das ist das Einzige, wo ich sagen würde, da muss es schnell gehen. Ja. In allen anderen Fällen, meistens ist es ja eher so, dass einem auffällt, man hat auf einen schlechten Link geklickt oder sowas. Mhm. Und es ist vielleicht jetzt noch gar nichts passiert. Würde ich sagen, erstmal Ruhe bewahren, durchatmen. Gerät ausschalten, wenn du am Handy bist, SIM-Karte aus dem Gerät rausnehmen, Gerät in eine Tupperdose und in den Kühlschrank, damit das einfach kein Netz hat, beziehungsweise SIM-Karte raus, bei eSIM geht das nicht, deswegen dann in den Kühlschrank.
Ja.
Wenn du am Computer bist, ans Handy wechseln und vielleicht den Router sogar ausmachen. Mhm. Also wie auch immer, irgendwie das Gerät wechseln und erstmal eine Liste machen. Welche Kanäle sind jetzt die wichtigsten? Könnte mein Wallet betroffen sein? Wenn ja, sofort auch da die Maßnahmen einleiten. Mhm. Neues Wallet aufsetzen, Funds transferieren. Mhm. Ein Einfallstor ist viel größer oder viel dauerhafter und das ist die E-Mail. Weil die E-Mail ist der Punkt, mit der du fast immer alle Passwörter zurücksetzen kannst. Das heißt, E-Mail als allererstes zurücksetzen. Oh, und stopp, ich habe eine Sache nämlich vergessen. Als allererstes den Passwortmanager zurücksetzen, falls der auf dem Gerät ist und betroffen ist. Mhm. So, dann alle Passwörter rotieren. Das heißt, bei den größten Assets anfangen. Meistens das E-Mail, danach Bank, PayPal, Kreditkarten, Passwörter rotieren, benachrichtigen und gegebenenfalls sperren. Für viele Leute ist Social Media auch noch eine große Falle. Da auch zur Sicherheit immer dann die Passwörter austauschen. Und dann hast du schon mal 90% erledigt. So, das heißt, es ist wirklich eine Liste, die du abarbeiten musst.
Mhm.
Dann durchatmen, weiter zur Polizei und ja, legale Schritte einleiten. Diese, dann kriegst du da auch Hilfe.
Ja, diese Liste sollten wir mal so als Emergency-Checkliste sozusagen erstellen. Machen wir mal so eine Crypto-Nerds Oak Security Emergency-Liste. Ja,
glaube ich. Ja, sehr gerne. Können wir gerne. Ja,
lass das mal machen. Ich glaube, das ist für so für viele, gerade wenn du so in diesem Moment bist, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ja, dann ist ja eh tausend Sachen, die in deinem Kopf passieren und quasi so dein. Es gibt ja manchmal so diese Sachen, die man sich so irgendwo ins Zimmer hängt, so Emergency, kennst du ja diese kleinen, schlage hier ein, damit du deine Emergency-Zigarette hast, gibt's ja diese kleinen Geschenke, irgendwie Amazon, die so auf witzig machen, aber so das, was du dir einrahmen solltest und bestenfalls als Krypto-User, wenn der Emergency-Case eintritt, kannst du es einmal ablesen von A bis Z und weißt, was zu tun ist. Ja, das können wir mal machen. Als Geschenkidee für Weihnachten vielleicht ganz gut.
Ja, gerne. Noch ein bisschen Merch. Ja, genau. Für unter dem Weihnachtsbaum.
Ja, genau, richtig. Ja, sehr cool. Nee, also wir sind jetzt bei knapp einer Stunde angekommen und wir haben ein paar Sachen gar nicht getoucht, aber ich glaube, wir lassen uns auch gerne noch mal ein bisschen Luft für eine andere Thematik, beziehungsweise das ganze Thema CBDCs können wir ja auch noch mal so ein Stück weit aufrollen. Ich glaube, wir hätten auch 2 Stunden locker füllen können. Lass uns vielleicht mal abschließen damit, was würdest du sagen, wenn jemand jetzt sagt, ey, boah, Web3-Security ist für mich total spannend, was muss man mitbringen, um in diesem Bereich überhaupt starten zu können? Was sollte man können, ja, um bei vielleicht so einer Firma wie euch anfangen zu können? Ist es dann hauptsächlich, man muss technischen Background mitbringen? Was sind so die Themen, wenn man sagt, hey, ich hätte da total Lust, da durchzustarten in dem Bereich?
Ja, okay, klar. Also gleich vorneweg, bei uns anfangen ist wahrscheinlich unrealistisch, weil wir haben tatsächlich ein Modell, dass wir nur mit der Elite zusammenarbeiten. Also bei uns kriegst du wirklich die Leute, die auf den Contest-Plattformen die Besten sind oder die, sag ich mal, ein PhD in Kryptographie oder sonst was haben.
Okay.
Was aber ein guter Weg ist, da einzusteigen, ist tatsächlich bei Contest-Plattformen mitzumachen. Mhm. Und was du mitbringen musst, sind eigentlich 2 Sachen. Und zwar eine gewisse Hartnäckigkeit und es immer weiter zu versuchen und eine Kreativität. Und dazu brauchst du dann Hard Facts. Die Hard Facts sind, du musst Blockchain-Technologie verstehen, du musst Computer und die Programmiersprache können, in der du Cybersecurity machen willst. Und in der Regel, was unglaublich hilft, ist eine absolute Inselbegabung. Bei mir ist es VWL gewesen.
Ja.
Bei mir ist es eben eine Perspektive für ökonomische Risiken in Smart Contracts gewesen. Bei anderen Leuten ist es Kryptographie. Bei anderen Leuten ist es vielleicht Hardware-Security, weißt du, wenn du weißt, ich habe hier ein Gerät, ein Hardware-Wallet oder so und wenn ich da eine Batterie links und rechts anschließe und eine Zitrone drauf auspresse, dann macht es auf einmal Sachen, da hätte niemand mit gerechnet. So,
ja.
So Leute gibt's auch.
Ja.
Und das heißt, die Angle, wie du einsteigen kannst, sind sehr, sehr vielfältig. Am besten, würde ich sagen, gehst du zu einer Contest-Plattform und guckst dir mal an, weil da kann man einfach mitmachen und im besten Fall sogar von Tag 1 Geld verdienen. Ansonsten gibt es auf YouTube jede Menge Ressourcen.
Was sind Contest-Plattformen? Also da gibt es dann irgendwelche Ausschreibungen, Projekt XY hat folgendes und hier probiert mal, weiß ich nicht, uns zu hacken und wer es schafft, kriegt dann quasi einen Preis dafür.
Genau, so ist es in etwa. Also das macht man häufig nochmal, also ich würde sagen, es ist nicht die beste Art und Weise, sich zu verteidigen, weil man halt viele junge Leute damit anzieht, die es mal versuchen wollen,
ja,
und die damit rumspielen. Aber es ist natürlich auf eine Art und Weise eine Möglichkeit, sich zu diversifizieren und auch Leute einzuladen, die jetzt vielleicht gar keinen Lebenslauf in Krypto haben, aber ja, von sich aus damit rumspielen wollen und dabei werden schon auch Sachen gefunden.
Ja, okay, spannend. Aber es gibt ja viele Projekte oder fast jedes Projekt hat ja so Bug-Bounty-Programme, ne? Also wer was findet, ja, wer irgendwie Fehler findet, kriegt ja da tatsächlich auch Geld oder Preise. Das ist ja was eh stattfindet, aber es gibt auch nochmal Contest-Plattformen, wo man quasi nochmal gesondert auf gewisse Aufgabenstellungen eingeht. Okay.
Genau, also bei dem einen geht es meistens schon darum, Bugs zu finden, die live sind, und bei dem anderen geht es eher darum, Bugs zu finden, die noch nicht live sind. Das ist der Unterschied, aber da gibt es auch Überschneidungen. Oh. Also das ist sehr ähnlich. Manche machen eben den Contest in-house, manche machen ihn extern.
Okay, verstehe. Und wenn die Leute jetzt sagen, Mensch, Oxecurity will ich mir mal genauer angucken oder mit dem Jan, total spannender Typ, würde ich mich gerne mal connecten. Was sind so die besten Wege, euch zu finden, um das Ganze hier abzuschließen?
Ja, Jan-Philipp Fritsche auf LinkedIn, wenn es um mich persönlich geht, und oaksecurity.io, wenn es um Oak geht. Wir sind natürlich auch auf LinkedIn und auf Substack und auf allen gängigen Kanälen sonst. Mhm. Aber genau, oaksecurity.io, wie die Eiche, da findet man uns.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, ich packe gerne nochmal alle Links in die Shownotes. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, wir hätten das noch 2 Stunden weiterführen können. Vielleicht holen wir dich einfach mal, wenn wieder irgendwo ein Hack stattfindet, den wir eingeordnet wissen müssen. Wir machen ja jetzt auch so ein wöchentliches Format mit Crypto Uncut, wo wir einfach auf YouTube live gehen und in einer halben Stunde die Woche so ein Stück weit sortieren. Da probieren wir auch jetzt immer mal wieder Gäste einzuladen. Also vielleicht komme ich da nochmal auf dich zu. Und ansonsten können wir gerne nochmal eine gesonderte Folge zum Thema CBDCs machen. Ansonsten danke, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ja, auch jetzt hier knapp über 1 Stunde. Im Vorgespräch, Jan, kannst bestätigen, wir haben noch gesagt, ja, so halbe, dreiviertel Stunde wäre ganz gut. Ja, jetzt sind wir ein bisschen drüber hinausgelaufen, aber ich glaube, jede Minute hat sich gelohnt und hat total Spaß gemacht mit dir, Jan. Schön, dass du dabei warst, und euch da draußen, bleibt neugierig, bleibt vorsichtig und ja, bleibt bullish. Bis dann. Ciao, ciao.
Vielen Dank. Tschüss.
Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im Crypto-Space zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com. Crypto mit C.